Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und im Hörsaal ist auch heute wieder Katrin Ohlendorf. Schönen guten Abend. Und hier geht es heute um Homophobie. Schützt unsere Kinder. Das rufen hier hunderte Demonstranten. Mitte Oktober war das in Stuttgart. Seit Anfang des Jahres sind in Baden-Württemberg Leute auf die Straße gegangen, um gegen den neuen Bildungsplan ihrer Landesregierung zu protestieren. Der sieht nämlich vor, ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen, dass Schüler lernen sollen, sich unter anderem über unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten zu informieren und wertneutral darüber zu berichten. Ja, und das bringt offensichtlich eine ganze Menge Leute auf die Palme. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Bildungsplan-Gegner auf ihrer Homepage betonen, dass sie gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender, Transsexuellen und Intersexuellen sind. Also die sind nicht so einfach in einen Topf zu werfen mit Leuten, die Homosexualität komplett ablehnen oder sogar übergriffig werden. Aber trotzdem, sie haben offenbar Angst. Und ich sage das jetzt mal ganz offen, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, woher diese Sorge kommt, dass Kinder oder Familien in Gefahr sein sollen, wenn Kinder lernen, dass Heterosexualität nicht die einzige Art ist, zu leben, ja, und zu lieben. Und ich kann auch nicht verstehen, dass ich Stress mit Freunden von mir bekomme, wenn ich ihrem Sohn eine Puppe schenke, weil er sie sich eben gewünscht hat. Und ich kann auch nicht verstehen, dass schwul eines der beliebtesten Schimpfwörter, ja, wieder muss man sagen, geworden ist, obwohl sich unsere Gesellschaft und auch unsere Gesetzgebung doch ja ein bisschen in Richtung mehr Toleranz verändert hat über die letzten Jahrzehnte. Ich würde das aber gerne verstehen, woher ja diese Aversion und diese Ängste kommen und warum Menschen sich vor Schwulen und Lesben etwa fürchten. Ja, und mit dieser Frage bin ich nicht allein.
Verpiss dich, schwule Sau.
Homophobie. Was fühlt man da?
Wenn ich zwei Männer sich küssen sehe, wird mir schlecht.
Die Angst bei der sogenannten Homophobie.
Verpiss dich, du Schwuchtel!
Ich glaube, es gibt sie nicht.
Wenn mein Sohn schwul wird, ist es nicht mehr mein Sohn, hat mein Vater mal gesagt.
Staatlich geschürte oder verordnete Homophobie stützt den staatlich verordneten zweigeschlechtlichen Eheverband als Grundstütze der staatlichen Macht. Sollen die Leute doch vögeln, wen sie wollen?
Tuntiger Arschficker.
Für den antischwulen Gröler im Stadion heißt das, er wird seiner Macht beraubt.
Ja, klare Worte. Erstaunlich von jemandem, der 1942 geboren ist. Das möchte man jetzt gar nicht so denken. Klaus Teweleit war das. Und der ist bekannt für klare und polarisierende Worte. Teweleit hat, das kann ich, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen, die Generation unserer Eltern mit seinen Gedanken ziemlich beeinflusst. Zumindest den Teil, der eher linksorientiert war. Er ist Kulturwissenschaftler und Schriftsteller und hatte seinen Durchbruch damals Ende der 70er Jahre mit seiner Dissertation mit dem Titel Männerfantasien. Darin untersucht er, kurz gesagt, soldatisches und faschistisches Denken, und zwar anhand des Bildes, das Männer von Frauen haben. Ja, damals noch mehr als heute hat seine Wortwahl überrascht und auch seine Art, sich seinem Thema zu nähern, nämlich mit Quellen und Argumentationsketten, die jetzt nicht gerade dem typischen wissenschaftlichen Vorgehen entsprochen haben. In seinem Vortrag heute erklärt er, auch wieder mit vielen Beispielen aus eigenem Erleben und den Medien, woher seiner Ansicht nach Homophobie kommt. Es gibt da ja verschiedene Ansätze. Die einen sagen, Homophobie entsteht durch Sozialisation. Also wir lernen, dass Homosexualität etwas Schlechtes ist. Wir lernen Stereotype. In der Tiefenpsychologie zum Beispiel gibt es die Theorie, dass Angst eine maßgebliche Rolle spielt. Zum Beispiel die Angst vor eigenen homosexuellen Tendenzen. Und die Leute, die gegen Homosexualität sind, die sehen sich natürlich nicht als Phobiker. Die argumentieren zum Beispiel mit Moral oder Religion. Klaus Teweleit, der hat da so seine ganz eigene These, über die kann man sicher auch gut diskutieren. Er sucht die Ursache für die Ablehnung von Schwulen, Lesben und anderen Orientierungen jenseits des klassischen Mann-Frau-Bildes in Fragen nach den Machtverhältnissen in unserer Gesellschaft. Eingeladen, einen Vortrag dazu zu halten, hatte ihn das KWI, das Kulturwissenschaftliche Institut Essen. Dort läuft gerade eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Homophobie im globalen Kontext. Und Klaus Teweleit hat am 10. November 2014 mit seinem Vortrag dafür den Auftakt gemacht. Homophobie, keine Ahnung, was das ist. Das war der Titel. Und warum? Das erklärt Teveleit jetzt am besten selbst.
Der Titel, den ich gewählt habe, der soll erstmal natürlich tatsächlich sagen, wir haben ja diese Expertenkultur. Also ich bin kein Experte, zwar für Gender Studies, aber nicht unbedingt für Homo Studies, weder männlich noch weiblich. Und als ich überlegte, was ich hier sagen soll, war mein erster Gedanke tatsächlich, ich weiß das nicht. Diese Einladung verdanke ich einem Radiointerview zu Fußballdingen. Das war das Outing von Hitzelsberger, wo auch die Frage nach eben von Outing von homosexuellen Fußballspielern, die noch spielen, auftauchte. Was denn am meisten dagegen spräche? Ich antwortete, am meisten würde das befürchtete Verhalten des eigenen Mitspielers dagegen sprechen. Wenn ein als schwul bekannter Verteidiger 2-3 Mal patzt oder auch nur einmal und dadurch Gegentore verschuldet, stünde sofort die Konkurrenz jener, die auf der Bank sitzen, auf mit Sprüchen wie: Das schwule Arschloch hat uns schon wieder 3 Punkte gekostet und ich muss hier auf der Bank schmoren. Also Einleitung von totalem Mobbing und auf vielen Stufen können Sie weiter fantasieren. 11 Freunde, nebbig, ne? In diesen Mannschaften gibt es selten 11 Freunde, das ist die Ausnahme. Das ist mir zuerst aufgegangen auf Zugfahrten zwischen Flensburg und Kiel, wo ich studiert habe in Kiel und wochenends oft nach Flensburg fuhr. Und zurück und waren Fußballmannschaften in den Zügen, die von Spielen zurückkamen. Und wenn ein paar Bierflaschen geleert waren, ging das unter denen los. Das Abteil, was der oder der wieder für einen Scheiß gespielt hat. Intrigen, Mobbing und dann noch Homosexualität dazu, völlig undenkbar. Also das war meine erste Reaktion. Das haben sie gehört und gedacht, gut, das könnte ich mal ein bisschen näher ausführen und was mir sonst noch dazu einfällt. Gut, da musste ich halt etwas nachdenken. Das Erste, ne? Homophobie. Ne? Phobie heißt ja bekanntlich Angst. Und Angst ist ein Körpergefühl. Was fühlt man da? Ich habe bei mir gesucht und nichts gefunden. Als Jugendlicher habe ich mich schlicht nicht interessiert für abweichende Sexualitätsformen. Zwar gab es Mitschüler, die ab und an vom Andersrumsein, wie das hieß, fantasierten, aber konkret fällt mir kein Fall ein, wo ein Mitschüler damit verfolgt worden wäre. Jungs interessierten sich für Mädchen und Mädchen für Jungs, Punkt. Und zwar von der ersten Volksschulklasse an. Daneben gab es die Freundschaften mit anderen Jungs bzw. Mädchen mit Mädchen, enge Freundschaften und Freundesklicken, nicht sexuell, Punkt. Das war so selbstverständlich wie Wasser trinken. Heißt, nichts davon wurde problematisiert. 50er Jahre durch bis in die 60er hinein war das so. Abitur bei mir 1962. Ich habe erst später ein Wort dafür gefunden. Ich war und bin offenbar ein Zwangsheterosexueller. Auch in Onanie-Fantasien wäre mir kein anderer Mann als Liebesobjekt untergekommen. Automatisch stellten sich und stellen sich Frauengesichter ein und Frauenkörper, wenn ich an Sexuelles denke, mich sexuell erregen will. Dabei hatte ich immer enge Freunde, gute Freunde, beste Freunde, die ich gewiss auf eine Art liebte und liebe, aber nicht sexuell. Heute weiß ich, dass einige dieser Freunde mich auch sexuell liebten, mich sexuell geliebt hätten, wäre ich dazu bereit gewesen. Aber sie hielten sie freundlich zurück. Ein guter Freund meiner Studentenzeit, Germanist und Literaturliebhaber wie ich, mit dem ich viele Stunden in Kneipen und auch auf seinem Zimmer verbrachte, eröffnete mir, dass er homosexuell sei, kurz bevor er die Stadt Freiburg verließ, um seinen Lehrerjob im Bodenseeraum anzutreten. Ich kannte ihn bereits aus der Schulzeit, war da also schon 8 Jahre mit ihm befreundet und hatte nichts gemerkt. Er zeigte mir dann noch ein paar schwulen Kneipen, in denen er Stammgast war. Wir trennten uns als Freunde, aber seine abweichende Sexualität war mir verborgen geblieben. Er verbarg sie auch weiter. Als ich ihn gut 10 Jahre später wieder traf, fragte ich, wie es denn in der Schule ginge als schwuler Lehrer. Er sagte, das wisse doch keiner. Das ginge nicht. Wie er denn lebe? Er sagte, etwas außerhalb seiner Stadt, sein Liebhaber wohne in der Nähe. Sie seien ein festes Paar, aber zusammenziehen ginge nicht. nicht in baden-württembergisch-kleinstädtischen Verhältnissen. Er hat das so durchgehalten bis zur Pensionierung. Hatte sich etwas verändert in mir, ihm gegenüber, seit ich wusste, er ist schwul? Ich glaube nicht. Sicher würden wir uns weiter treffen in Literatur- und Kunstzusammenhängen, bei Ausstellungen, gemeinsamen Freunden etc. Würden wir in derselben Stadt leben? Das ist nicht der Fall. Ich war, würde ich heute sagen, total naiv. Sicher waren noch weitere schwule Männer im weiteren Freundeskreis, die sich nicht geoutet haben. Sie führten das aufgezwungene Doppelleben oder waren selber erst dabei zu entdecken, dass sie andersrum seien. Manche haben das, so man den Statistiken glauben kann, erst in unglücklichen heterosexuellen Ehen entdeckt. Warum mir das wichtig ist? Ich habe herumgefragt in den letzten Wochen und Monaten vor diesem Vortrag bei Freunden und Bekannten nach ihrer Erinnerung, ihrer ersten Berührung mit dem Phänomen Homosexualität. Die meisten erinnerten sich nach etwas Nachdenken. Meine Frage nach ihren Gefühlen dabei brachte wenig Ergebnisse. Ob ihnen die schwule oder lesbische Person denn Angst gemacht hätte? Und hier kam bei allen ein entschiedenes Nein. Angst, wieso denn? Ja, Homophobie, nie davon gehört? Ja, schon, aber doch nicht bei uns. Willst du mich veräppeln? Wir leben doch nicht im Mittelalter oder in Russland. Russland, aha, Putins Verfolgergesetze. Aber Angst vor Schwulen, gibt es das? Ich habe niemand gefunden, der Angst vor Schwulen oder Lesben hätte. Nun lebe ich zwischen Leuten, die nicht gerade das durchschnittliche Denk- und Sexualverhalten der Bevölkerungsmehrheit repräsentieren. Aber ich glaube auch nicht, dass 20.000 entfesselte Gröler im Stadion, die da brüllen würden, schwule Sau, raus, hätte sich einer von denen da unten geoutet und nun auch schlecht gekickt, den da unten fürchten würde. Der besoffene Kerl in der Kneipe, der glaubt, er dürfe Lesben in der Kneipe niedermachen, hat auch keine Angst vor denen. Im Gegenteil, er fühlt sich mächtig und im Recht und in vielen Fällen im Einklang mit seiner Umgebung. Gib's ihnen. Wo also die Angst bei der sogenannten Homophobie? Ich glaube, Befund 1, es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht als genuines Körpergefühl, das auftauchen würde im Einzelnen beim Anblick offen homosexueller Personen. Xenophobie, Angst vor Fremden, das scheint mir vorstellbar. Zumal, wenn sie optisch stark abweichen. Fremde können Angst einflößen, ganz spontan. Aber Homosexuelle, das kann der Nachbar sein, von dem man es nicht weiß. Und wird es bekannt, hat man dann Angst vor dem? Nein. Ein untauglicher Begriff also, glaube ich. Nun aber sind die Phänomene von Homophobie im gesellschaftlichen Leben vieler Orte und Länder unübersehbar, massiv vorhanden. Daraus folgt für mich Befund 2, sie muss etwas von außen Auferlegtes sein, wenn sie sich als Körpergefühl nicht selbstverständlich einstellt. Das führt zu Befund 3, den Tatsachen. Homosexuelle werden in vielen Ländern verfolgt, gesetzlich verfolgt oder auch ungesetzlich. Sie teilen damit das Schicksal anderer verfolgter Minderheiten solcher Gesellschaften. Wer diese Verfolgungen will? In den Fällen, wo Gesetze die Homosexualität oder die Propagierung homosexueller Handlungen verbieten, ist die Lage klar. Nur der Staat, das heißt die jeweiligen Machthaber, können Gesetze erlassen. In einigen Staaten kann dies auch die jeweilige Staatsreligion. Das heißt, das Verbot der Homosexualität kommt aus den Zentren der politischen bzw. religiösen Machthaber. Haben diese etwa Angst vor Homosexuellen? Bewahre Putin doch nicht. Oder die deutschen Politiker der Bundesrepublik, die sich lange weigerten, den Paragraphen 175 zu streichen. Gewiss keine persönlichen Ängste, aber Befürchtungen wohl. Irgendeine Bedrohung für das gesellschaftliche Gefüge scheinen Homosexuelle wohl auszustrahlen oder darzustellen. Was ist das gesellschaftliche Gefüge? Das gesellschaftliche Gefüge ist in aller Regel ein Unterdrückungszusammenhang. Die Leute sollen Ordnung einhalten, zur Arbeit gehen, Steuern und Miete zahlen, die vorgeschriebenen Leute wählen, auch mal in Kneipe oder Disco sich austoben, ansonsten die Klappe halten und die Tagesschausprecherinnen verehren und samstags im Stadion brüllen dürfen, Bananenfresser raus, schwule Sau raus oder Roma raus aus Duisburg oder Essen oder Salafisten raus aus Köln oder Hannover. Frage, wer oder was in solchen Staatsgefügen, zu deren innerer Stabilität es offenbar gehört, dass bestimmte Einzelne oder einzelne Gruppen zur Verfolgung freigegeben werden, wird bedroht von gleichgeschlechtlich oder mehrgeschlechtlich agierenden Leuten. Das führt mich zu Befund 4. Eine Bereitschaft zum Verfolgen muss vorhanden sein. Oder sogar ein gesellschaftlicher Zwang zum Verfolgen. Wie im Nazireich der staatlich verordnete Zwang zur Verfolgung der Juden und anderer Gruppen. Grundlage dieses Verhaltens, das führe ich jetzt nicht weiter aus, das wäre ein Vortrag für sich und das war Stoff der Männerfantasien, wie Sie erwähnt haben. Grundlage bei denen, die da verfolgen, ist eine Form zerstörter Körperlichkeit, die ich dort den Fragmentkörper genannt habe, der zusammengehalten wird, oft durch gemeinsame Gewaltaktionen, durch Blöcke, denen man beitritt, durch Uniformen, durch Identifizierung mit Führern, Staaten und dem, was sie erlauben. Und sie erlauben besonders oft kriminelle Handlungen. Also Leute, verfolgungsbereit mit bestimmten Versehrungen, zugefügt durch Prügel, Drill, sexuellen Missbrauch und Ähnliches. Das hier nur ganz generell. So eine Sorte Körperstruktur muss, glaube ich, vorliegen, damit in größerem Maße Verfolgungsbereitschaft da ist. Hier muss nun ein Unterschied zu früher gemacht und betont werden. Die Menschen der Erde leben in sehr unterschiedlichen Gesellschaften, sind aber durch die mediale, globale Vernetzung von überall her wahrnehmbar und einsehbar. Und was wir sehen, ist eine fundamentale Ungleichzeitigkeit gesellschaftlicher Entwicklung. Die deutsche Lage stellvertretend für die meisten westlichen Länder kennen Sie alle. Schwule Bürgermeister, schwule Außenminister, die Homo-Ehe auf den Weg gebracht, Adoptionsrecht für lesbische und schwule Paare wird auch kommen. Dieser Staat hier fühlt sich von homosexuellem Liebesverhalten offenbar nicht mehr im Kern bedroht. Wohl fühlen sich einzelne Homosexuelle durchaus und im Einzelfall berechtigt, bedroht, aber nicht in erster Linie von der Staatspolizei. Wenn wir in die aktuelle Presselandschaft schauen, sehen wir ein wahres Gewimmel diverser abweichender Sexualitäten. Das Wort queer reicht längst nicht mehr aus. Zum Beispiel habe ich hier eine Wiedergabe zur Zeitung, eine Facebook-Seite. Facebook fragt nach dem Geschlecht, wenn man sich dort anmeldet und bietet 60 Geschlechteroptionen an. Genau. Zwischen denen man wählen kann. Also das geht von Crossgender, transmännlich, transmaskulin, hermaphrodit, interweiblich, weder noch, femme, transsexuell, nicht binär, transmensch, bigender, drag, transvestit, das war bekannter, two-spirit, drittes Geschlecht, XY und so weiter und so weiter. Also 60. Wahrscheinlich sind es inzwischen mehr. Und das ist vom 5. September. 5. September 2014. So, warum diese Vielseitigkeit, diese Freiheit? Sie korrespondiert, glaube ich, mit Meldungen aus der Statistik, dass die alte Kernfamilie, Papa, Mama, Zombie, wie Deleuze, Guattari das formulierten, nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel in Deutschland bilden. Es gibt ebenso viele Singles und Menschen in anderen Lebensformen, die nicht mehr die Papa-Mama-Zwei-Kind-Norm erfüllen. Das heißt, diese Norm hört auf, die Norm zu sein. Und offenbar gehörte es zur Stützung dieser Norm, so darf man rückwärtig schließen, die Homosexualität gleich welcher Art zu verbieten. Genauer gesagt, das Verbot der Homosexualität stützte die verordnete Ehenorm. Diese wurde vom Staat und wird weiter von einigen als Hauptstütze staatlicher Macht angesehen. Nochmal anders gesagt, staatlich geschürte oder verordnete Homophobie stützte bzw. stützt den staatlich verordneten zweigeschlechtlichen Eheverband als Grundstütze der staatlichen Macht. Wo dieser Eheverband gesellschaftlich im Rückgang bzw. in Auflösung befindlich ist, können die Sexualvorschriften gelockert werden, gesetzlich, weil ohnehin sich kaum noch jemand an sie hält. Die zentrale Staatsmacht kann mit Sexualvorschriften nicht mehr genügend gesichert werden, also kriegen wir demnächst den gesetzlichen Wegfall des geschwisterlichen Inzestverbots. Sollen die Leute doch vögeln, wen sie wollen, wenn mit dem Verbot bestimmter sexueller Handlungen kein Staat mehr zu machen ist. Konkret heißt das, die Freigabe homo- und transgender sexueller Praktiken befreit tendenziell und in vielen Fällen auch tatsächlich die Frau aus ihrer untergeordneten Rolle im traditionellen Familienverband. Für den antischwulen Gröler im Stadion heißt das, er wird seiner Macht beraubt. Zu Hause Frau und Kinder zu dominieren und im Zweifelsfall zu verprügeln, was bisher geschah mit staatlich-kirchlicher Billigung. Offenes, das heißt erlaubtes, homosexuelles oder anders mehrgeschlechtliches Verhalten vermindert die traditionelle Mannesmacht der Familien. Jeder Schwule, jede Lesbe, jede Queer- und Transgender-Figur sagt allein durch ihre Existenz, du da, du Mann, du gedrillte stehende Eins bist nicht der Herr und Dominator und auch nicht Exterminator, für den du dich hältst, für den du dich halten durftest und solltest. Deine Frau ist, falls du es noch nicht gemerkt haben solltest, ein freies eigenes Wesen. Heißt, Staaten, die das nicht erkennen bzw. nicht zulassen wollen, aus Gründen der eigenen Machtsicherung, müssen homosexuelles Verhalten verbieten bzw. staatlich regulieren, also etwa nur in kontrollierten Enklaven zulassen. Da die Sicherung und Durchsetzung staatlicher Macht traditionell über die Kontrolle der familialen Sexualität erfolgt ist, in all solchen Staatsformen, war es geradezu geboten, Homosexualität staatlich zu verbieten. Jetzt haben wir die Zeitung vom letzten Montag. Die macht jetzt einen Sprung in Länder, wo das nicht so ist wie gerade für hier beschrieben. In Ägypten sind 8 junge Männer zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie an einer schwulen Hochzeit teilgenommen haben sollen. Da Homosexualität nach geltendem Recht in Ägypten nicht strafbar ist, verurteilte das Gericht die Beschuldigten am Samstag wegen der Veröffentlichung unzüchtiger Aufnahmen. Der Richterspruch basiert auf einem umstrittenen Video. Es wurde auf einem Ausflugsboot auf dem Nil gefilmt und zeigt 2 Männer, die sich unter dem Gejohle von Freunden küssen, Ringe austauschen und einen Kuchen anschneiden. AFP-Meldung. Also, letzten Montag. Anderer Artikel. Donny Reyes Velasquez aus Honduras kämpft in Honduras für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle. Dafür wurde er beleidigt, verfolgt und im Gefängnis vergewaltigt. Für ein Jahr lebt er nun in Hamburg in Sicherheit. Im Mai dieses Jahres hat die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte ihn mit einem Stipendium nach Deutschland geholt, weil sein Leben in Honduras zu gefährlich geworden war. Er ist einer der prominentesten Aktivisten für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle, LGBT, in Honduras. 2003 hat er die Organisation Arcoiris mitgegründet, zu Deutsch Regenbogen. Sie will den Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen eine Stimme geben. 2007, erzählt er hier dem Reporter, wurde ich von mehreren Polizeibeamten festgenommen, geschlagen, gefoltert und schließlich in eine Zelle mit 57 Insassen geworfen. In der Zelle wurde er mehrfach vergewaltigt. Er ist sich sicher, dass die Polizisten wussten, was im Gefängnis passieren würde. Bis heute ist keiner der Täter für diese Verbrechen verurteilt worden. Gut, es gab Mordanschläge auf ihn. Sein homosexuelles Leben hat er entfaltet im Verborgenen, in privaten Bars, in geheimen Discos. Und wenn die Polizisten uns erwischten, haben sie uns verprügelt, erinnert er sich. Ne? Also die Verfolgung kann trotzdem stattfinden, auch wenn der Staat im Einzelnen die Homosexualität nicht mehr verbietet. Und er erzählt auch, dass schon sein Vater, als er sich geoutet hat, ihn beschimpft hat als Maricon, als Schwulen, Damals wusste Velázquez nur, dass er anders war, dass er keinen Bock auf Fußball und Raufen hatte, etc. Und er will zurückgehen, trotz Lebensbedrohung. Es sind eine Zahl 129 Homosexuelle in Honduras in den letzten Jahren umgebracht worden, meist anonym auf der Straße erschossen. Er will trotzdem zurück, weil in Hamburg erholt er sich jetzt ein Jahr. So, hier ist der Bericht von Stefan Moos, der sich in hohem Alter entschlossen hat, eine Tischlerlehre zu machen. Bericht vom 9. September 2014, der sitzt in seiner Berufsschulklasse. Wir sind Tischlerlehrlinge im dritten Lehrjahr. Zwei in der hinteren Banke eifern sich halblaut. Arschgefickte Juden sind an allem schuld. Jude ist ein gebräuchliches Schimpfwort an der Berufsschule in Westdeutschland. Ein 19-Jähriger erklärt mir, Juden seien Wucherer. Sie trieben Menschen in den Ruin. Ich staune, wie offen im Unterricht Bemerkungen fallen wie Schufa, alles Juden. Als einmal ein Schüler ruft, Aldi gehört den Juden, reagiert der Lehrer. Dazu könnte ich jetzt etwas sagen, aber er lässt es. Ich bin Mitte 50, fast so alt wie er und rund 35 Jahre älter als meine Mitschüler. Gut, ne, diese Geschichte mit Juden als gebräuchlichem Schimpfwort, dazu gibt es ja inzwischen wieder eine Menge Belege. Aber eben auch arschgefickte Juden. Also man kann davon ausgehen, dass dieser Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit weder einen Juden noch einen Homosexuellen kennt. Meistens ist das ja so. Aber that's his word.
Der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit spricht heute im Hörsaal und zwar über seine These, welche Denkmuster und Mechanismen der Grund sind für Homophobie. Gleich geht es weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Und noch ein längerer Bericht, der war im Magazin der Süddeutschen, über einen 15-jährigen Muslim, der entdeckt, dass er homosexuell ist und das seiner Mutter erzählt. Der Vater lebt nicht mehr. Mama, ruft er in die Wohnung hinein, ich will keine Frau heiraten, ich will einen Mann heiraten. Er schreit, damit sie ihn hört und er den fürchterlichen Satz kein zweites Mal aussprechen muss. Dann zieht er die Tür wieder zu und drückt von unten die Türklinke hoch. Er will nicht, dass sie ihn sieht, so nackt, wie er sich jetzt fühlt. Eklig ist das. Das gehört sich nicht, ruft die Mutter, die jetzt vor seiner Tür steht. Dann hat sie, erzählt Malek später, der Name ist geändert, er soll hier in einer nordrhein-westfälischen Stadt leben, dann hat sie, erzählt Malek später, einen Spuckgeräusch nachgemacht, als würde sie auf solche Menschen spucken. Das war im Februar 2013 und in Tagen darauf hinterlässt Malek in dem Internetforum »Du bist nicht allein«, wo homosexuelle Jugendliche miteinander in Kontakt kommen können, eine Nachricht. Wie toll ich bin, eine Schande für meine Mutter. Ach ja, wundervoll, genauso bin ich, ekelhaft und sollte mich schämen. Es antwortet ein, der sich Desperado 2008 nennt. Sei das, was du willst, sei das, was du brauchst und lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Menschen, die nach einem Buch leben, leben nicht ihr Leben. Hab dich lieb. 15 Jahre. Es gibt übers Internet, das eine sehr große Rolle spielt für Jugendliche in dem Alter, die niemanden haben, mit dem sie das teilen können. Sie bekommen Antwort und das wird kommuniziert, aber es meldet sich auch einer, der mit ihm eine Liebesbeziehung anfängt und er merkt später, das ist einer, der ihn betrügt, der im Internet mit mehreren Leuten das macht, immer Ausreden hat, wenn er ihn treffen will und er bricht darunter beinahe zusammen, aber er politisiert sich, nennen wir das mal so, er geht in die Jusos und macht eine Karriere als Juso-Vorsitzender in seinem Ortsverein oder stellvertretender Vorsitzender und das hält ihn über Wasser. Seine Brüder sprechen nicht mit ihm. Seine Mutter lebt allein, er macht eine Ausbildung, er unterstützt sie finanziell. Wenn sie krank ist, geht er in die Wohnung und wohnt bei ihr. Sonst lebt er in anderen Zusammenhängen. Und der Artikel schließt mit dem Satz, sie kocht für ihn und packt ihm Essen für den Rest der Woche ein. Inzwischen spricht sie ihn nur noch selten auf das Thema an. Sie hat es akzeptiert, sagt er, scheinbar. Ich glaube nicht, dass sie damit klarkommt, aber dass sie merkt, dass sie bei mir nichts bewirken kann. Neulich hat sie ihn zum Abschied im Flur umarmt und dabei fast geweint. Sie sagte, wenn du nicht schwul wärst, wärst du der ideale Sohn. Ja, man fragt sich natürlich, ne, Frauen, welche Gründe haben Frauen, das so aufzunehmen in der Weise, ne, denn schwul, eklig, das geht nicht. Und Mütter von Heranwachsenden was Männer zu verlieren haben, habe ich schon beschrieben, eine ganz bestimmte Macht- und Unterdrückungsposition. Bei Frauen, traditionellen Frauen, wie dieser Muslimfrau, kann ich mir das nicht anders erklären, als das, was Anna Freud Identifikation mit dem Aggressor genannt hat. Also um der Macht, um Prügeln und Strafen und so weiter zu entgehen, ob der Aggressor nun Hitler heißt oder ob er der eigene Mann ist. Ich habe hier ein Buch, das ich gerade lese, Paul Ginsberg, Die geführte Familie, untersucht die Familien- und Sexualpolitik der 5 großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts in Europa. Sowjetunion, Mussolini-Italien, Franco-Spanien, Nazi-Deutschland und Türkei, die er für teildiktatorisch hält und da einordnet. Dieses Buch belegt die These von der staatlichen Sexualsteuerung der Familien aufs Schlagendste in all diesen Staaten. Ist Familienpolitik die Hauptpolitik zum Hervorbringen eines bestimmten Sozialverhaltens, womit dieser Staat die Leute bekommen will, die er für seine Sorte Herrschaft braucht oder brauchen kann. Und das sind zum Teil natürlich Soldaten. Also der Mann-Dominator der Familie vertritt sozusagen den staatlichen Diktator. Nur die frühe Sowjetunion rückte davon ab mit Alexandra Kollontais Gesetzesvorlagen, um später zum Ende der 20er Jahre zum macho-dominierten Familienmodell zurückzukehren. Homosexualität überall dort natürlich verboten, ganz besonders in der Armee, in den Armeen, die im Zweiten Weltkrieg halb Europa umbringen werden, letztlich um die manndominierte Familie, ob Kern- oder Großfamilie, zu retten und damit sich zu retten als gottgegebene, waffen- und polizeigestützte Mann-Herrscher-Bande. Schwule befreien so, ob sie das wollen oder nicht, die Frau einmal aus der familialen Unterdrückung, Lesben, auch wenn ihnen die traditionelle Hausfrau-Schnurz egal ist, ebenso. Und so weiter mit allen 58 anderen Geschlechtszuordnungssorten, die die Einzelnen nicht bloß auf Facebook unternehmen. Angepeilte Richtung, nicht mehr, das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, dass diese Tendenz zu der Vielgeschlechtlichkeit zuerst aufgetaucht ist in den 70ern in einem schönen Sammelband, den Deleuze, Foucault und andere, aber anonym in Paris herausgegeben wurde, der übersetzt wurde ins Deutsche und der heißt 3 Milliarden Perverse, so hieß der. Was heißen sollte, jede Sexualität ist anders und es gibt so viele Sexualitäten, wie es Menschen gibt. Erdbevölkerung hat sich inzwischen, ich glaube, mehr als verdoppelt, oder? 6 Milliarden Perverse wären also zuzulassen, heute staatlicherseits. Dann wird die Menschheit auch endlich Lust haben, sich ums Klima zu kümmern, statt um Kriege. Ja, Utopia versus Reality. Einiges von der Reality haben wir eben gehört. Utopia ist aber nicht ganz allein auf der Welt. Bericht aus Berlin von Elmar Kraushaar, der in der Taz die Kolumne hat, der homosexuelle Mann, die er ab und zu bedient, zur Bürgermeisterwahl. Er bedauert natürlich, dass Wowereit, Klausi Mausi oder Kläuschen genannt, in den 13 Jahren, wo er so viele tolle Sachen für die Szeneprominenz gemacht hat, die schwule Szeneprominenz, ihr den roten Teppich freigeschaufelt und vielen Homo-Projekten die gebührende Aufmerksamkeit verschafft, das sind große Fußstapfen für seinen Nachfolger, homotechnisch betrachtet. Und jetzt guckt er sich die Websites der 3 Kandidaten an, die die SPD wählen sollte, um den Nachfolger zu bestimmen. Also einmal der Müller, dann der Reetz Salé und Jan Stöß. Und alle 3 geben sich die größte Mühe, auch in der schwul-lesbischen Gemeinde vorab schon Sympathien zu sammeln. Also, Müller positionierte sich auf Seiten der Homos. 100%ige Gleichstellung, na klar, wieder 1 statt 2 Christopher Street Days, also keine Konkurrenz unter den Schwulen. Unbedingt Geld für schwul-lesbische Projekte, jede Menge. Dafür zu sorgen, dass wir ein offenes und buntes Berlin bleiben, das ist unsere Verantwortung und Aufgabe. Aber auch Raed Saleh, SPD-Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, ließ sich nicht lumpen und punktete mit seiner Herkunft. Ich weiß, wie es ist, einer gesellschaftlichen Minderheit anzugehören, sagte der Politiker mit palästinensischen Wurzeln. Er forderte keinen Respekt für Respektlose, kennt sich aus in der Szene und war erwartungsgemäß auch für die 100%ige Gleichstellung. Für seine Szene-Glaubwürdigkeit hatte er sich Nina Queer an die Seite geholt, eine in der Hauptstadt bekannte Damendarstellerin, die eigens für Salé in die SPD eingetreten war. Am liebsten aber hätten die schwulen Wähler wohl Jan Stöß an der Spitze gesehen. Schließlich sieht der Landeschef der SPD nicht nur aus wie viele von ihnen. Nein, er ist auch so einer, schwul nämlich, ohne Geheimnistuerei. Also, Berlin on top. Die Lesben und Schwulen Berlins werden sich künftig mit einem von ihnen arrangieren müssen, der es gut mit ihnen meint. Er fügt dann aber noch hinzu, ohne sie je zu verstehen. Was aber vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist. Man muss ja nicht Schwule und so weiter verstehen, um sie in Ruhe zu lassen. Ne? Mein Bruder Siegfried hier hat mir gerade einen Artikel hingelegt aus dem Vorwärts. November 2014 auf der Bundeskonferenz der Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD, in Klammern Schwusos, haben die rund 80 Delegierten ihren bisherigen Vorsitzenden Ansgar Dittmar im Amt bestätigt. Zu den weiteren Themen der Konferenz am 18. und 19. Oktober in Nürnberg gehörten unter anderem die Unterstützung des Justizministers Heiko Maas, der sich aktuell um die Rehabilitierung der Opfer der Paragraphen 175 BRD und 151 DDR bemüht. Die Paragraphen stellten homosexuelle Handlungen unter Strafe, zuletzt nur noch mit unter 18-jährigen Männern. Gut, ja. Also, alle sind an vorderster Front und der schon lange in der Gleichstellung von schwulen Lesben mit sogenannten normalen oder anderen Sexualitäten, wer schon ganz lange an dieser vordersten Front sich bewegt, ist Corny Littmann, ne, Ex-Präsident des Fußballvereins St. Pauli, der im Moment wieder in der Presse ist, weil er verschiedene Preise bekommt. Im Moment gerade am Montag im Berliner Quatsch-Comedy-Club den Maneo Award für seine Verdienste um die Schwulenbewegung gegen Homophobie. Ne, er hat das Schmidt-Theater in Hamburg unter anderem gegründet und tausend andere Sachen gemacht. Ne, St. Pauli in einer bestimmten Weise den Stadtteil auch gentrifiziert, was ihm viele Szene-Autonome vorwerfen. Aber gefragt, sollen Fußballspieler sich outen, sagt er, nein, er würde das nicht empfehlen. Er sagt lapidar, besser nicht. Nicht, weil ein Versteckspielen besser wäre, eher weil der öffentliche Druck in der zur Schaustellung zu mächtig sei, als dass jemand dann noch gut Fußball spielen könne. Wenn man ins Netz guckt, zu diesem Punkt, findet man so einschlägige Zitate von Trainern wie dem Österreicher Baric, der sagt, nur richtige Männer, Schwule bei mir nie. Und ich erkenne jeden Schwulen garantiert in 10 Minuten. Er sagt nicht, woran. Vielleicht hat er auch gesagt, woran. Aber na gut, den Test könnte man machen und er würde natürlich verlieren. Wie nicht nur der Fall Mertesacker, den ja auch niemand verdächtigt hat vorher. Verdächtigt, ne? Hitzelsberger, klar, gezeigt hat.
Nicht, dass hier Gerüchte auch.
Hitzelsberger auch. Mertesacker auch. Ja, und interessant in diesen Netzkommentaren ist, es gibt einen Fall auch, die nigerianische Nationaltrainerin hat die lesbischen Spielerinnen aus ihrer Mannschaft geworfen mit der Begründung, diese dreckige Lebensweise könne sie nicht unterstützen. Sonst findet das eher in männlichen Zusammenhängen statt. Und zweiter wichtiger Punkt, in männlichen Gruppen, in Mannschaftssportarten. Bei Einzelnen ist es noch nicht so schrecklich. Also bei Frauen, das ist ja bekannt. Inzwischen, Frauen dürfen lesbisch sein, Tennisspielerinnen, Skiläuferinnen, Radfahrerinnen ebenfalls. Alles kein Problem, auch nicht mit Ministerinnen, aber Männer bisher nicht. Das ist offenbar sowas wie eine der letzten Bastionen. Auch weil damit eine der letzten Bastionen der politischen Macht das zum Einsturz bringen würde, nämlich den dominanzausübenden Männerbund nach innen wie nach außen, soweit er noch existiert und funktioniert. Ich habe hier noch einen anderen Artikel von Jan Feddersen, ein schwuler Redakteur in der Taz, der öfter über solche Sachen schreibt. Der schreibt hier über ein Buch namens Buddies, das Diane Hansen gemacht ist und Künstler aus der Popart daherkommt. Und Buddies sind Bilder von amerikanischen Soldaten um Weltkrieg II herum, die sie gemacht haben, wenn sie unter sich waren. Gelöst, locker, zu Späßen aufgelegt. Sie lieben die Atmosphäre unter Männern ohne Frauen. Beste Kumpels eben. Und ein Schluss, den Jan Feddersen da zieht auf deutsche Kriegsgefangene, die Männer nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man sehr viele, wenn man diese Bilder sieht, es gibt auch die von deutschen Soldaten, wollten eigentlich gar nicht nach Hause. Die wären viel lieber unter ihren Buddies im Lager geblieben, in dieser Männergesellschaft, die nicht offen schwul oder nur selten sein durfte, aber in dieser Männerkameradschaft und nach Hause zur Frau zurück, die inzwischen vielleicht einen anderen hat, die Kinder, die ihn nicht mehr kennen und noch arbeitslos. Und er meint, da gäbe es noch sehr viel aufzuarbeiten, wenn man noch Leute in der Weise zum Sprechen bringen würde. Und ich glaube das auch, das kommt mir sehr plausibel vor. Dieses offene Homosexualitätsverbot in Männerverbünden hat, glaube ich, ganz stark diesen Hintergrund, dass Männer fürchten, ihre, und für sehr viele ist das ja ihre Hauptlebensäußerungsform in solchen Männergruppen, sei es Sport, sei es Kegeln, sei es dies oder jenes, Skat und was sie da alles treiben und treiben können, ohne dass sie offen homosexuell sind, aber diese Männerbeziehung wollen und die den Frauenbeziehungen vorziehen. Man kann ein ganz krasses Beispiel auf dieser Ebene, ist mir vor vielleicht 2 Jahren in einem Film aus Afghanistan, über Afghanistan, den eine deutsche Filmemacherin gemacht hat, den Namen weiß ich nicht mehr, lief auf Phoenix, der zeigt, dass in bestimmten Dorfgesellschaften Afghanistans, wo Clans die Macht ausüben, also weniger einzelne Familien, sondern Männer, Clans, die Frauen derartig unterdrückt und nicht angesehen sind, dass sie nicht einmal als Sexualobjekte anerkannt werden, sondern nur zum Kindergebären arbeiten und sich um Kinder kümmern. Die Sexualität, die lustvolle Sexualität dieser Männer, der Alten, läuft mit den Jungen, mit Jungs, mit Knaben, so ab Alter 12, 13, 14, die regelrecht angehalten werden, das konnte man in dem Film alles gut sehen, zu tanzen, sich weiblich zu bewegen, diese weiblichen Rollen wie in Drag Queens auszuführen und dann mit den Alten ins Bett zu steigen. Und das behauptet die Filmemacherin nicht etwa, sondern diese Alten sitzen stolz vor der Kamera und erzählen das. Der alte Afghane mit faltig und uralt brüstet sich mit mindestens 200 Knaben, die er in seinem Leben gehabt hätte, wenn nicht mehr. Und das ist dort der Weg zum sozialen Aufstieg. Das heißt nicht Homosexualität. Die sind verheiratet. Die haben Familien und zeugen Kinder. Aber ihre Sexualität, die Lust machen soll, läuft Mann, Mann. Von Alten zu Jungen. Und wer das nicht mitmacht, wer aufsteigen will, macht das unter Lebensgefahr, muss flüchten, erzählen einige Jugendliche, die dem entkommen sind in diesem Film, die das nicht mitmachen wollten. Das heißt, es gibt so eine Sorte männlicher Gesellschaft, die Frauen auf allen Ebenen ausschließen. Und natürlich, was das da bewirken würde, wenn Afghanistan, weiß ich sonst nicht, wie da mit der Homosexualität umgegangen wird. Aber diese Geschichte fand ich sehr irre und sehr, sehr beeindruckend, diese Clan-Strukturen, die politischen Machtstrukturen sind. Alles, was dort beschlossen wird, was gemacht werden darf, was nicht gemacht werden darf, läuft über die Clan-Ältesten. Die sind die Regierung, die sind die Herrschaft in dem Fall. Also, die Dominanz ausübenden Männerbünde sind hochgefährdet durch Freigabe von Vielgeschlechtlichkeit oder aller Sorten Homosexualitäten. Männerbünde, soweit sie noch funktionieren. Und hier und da funktionieren sie noch. Obwohl zum Beispiel hier bei uns Jogi Löw durchaus in Richtung seiner Auflösung arbeitet. Lahm als Kapitän und Sprecher, kein Dominator. Was dem 2006er Team in Südafrika, dem Deutschen, die Bezeichnung Schwulen-Kombo eintrug, seitens des Spielerberaters Michael Becker, der Michael Ballack beriet, den gerade abgesetzten Oberplatzhirsch alter Schule, der bis heute beleidigt ist. Gut, wir können feststellen, bei uns gibt es sinkenden Verfolgungsbedarf, so wie der Giftpegel in unserer Gesellschaft allgemein gesunken ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Gewaltförmige Hools würden lächerlich durch 10 schwule Kicker auf dem Rasen. Und da haben wir, Littmann sagt, sich nicht outen. Wir haben aber inzwischen einige Männerteams, die das getan haben. Und am beeindruckendsten fand ich da die Eishockey-Cracks der schwedischen Bergarbeiterstadt Kiruna. Widerlich, diese schwulen Säue. Früher waren Eishockeyspieler wenigstens noch richtige Männer. Derartige Reaktionen in den Kommentarspalten von Medien, die über die Initiative von Kiruna IF berichten, dürfen der beste Beweis dafür sein, dass diese Aktion wichtig ist. Worum es geht, in der dritthöchsten schwedischen Liga spielen die Eishockey-Cracks aus der Grubenstadt nördlich des Polarkreises in der kommenden Saison in regenbogenfarbenen Trikots. Nicht, weil sie ein Schwulenverein sind, sondern um ein Zeichen zu setzen gegen die Homophobie im Eishockeysport. Kiruna liegt mit seinen 18.000 Einwohnerinnen ganz im Norden Schwedens, im Nordland. Warum dem Club nicht ein neues Image geben, dachten seine Präsidenten. Offenheit und Toleranz statt Abgeschlossenheit, ja, warum eigentlich kein HBT-Zertifikat? Dieses Zertifikat, HBT, steht für Homo, Bi, Trans, wird seit 2008 von dem schwedischen Schwulen- und Lesbenverband RFSL verliehen. Es soll bestätigen, dass ein Unternehmen erfolgreich daran arbeitet, die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi und Transsexuellen zu respektieren, sie besser zu integrieren und ihnen eine gleichberechtigte Arbeitsumwelt anbietet. Bislang haben es über 150 Unternehmen und Einrichtungen erhalten, vor allem solche im sozialen Sektor. Ein Sportverein war bislang noch nicht dabei, Kiruna IF, also ein Pionier. Doch wie geht man das an? Die Verantwortlichen holten sich unter anderem Rat von Kakan Hermansson, einer bekannten Künstlerin, Radio- und TV-Moderatorin, die im Juni gerade in Kiruna war, weil sie dort eine Kunstausstellung zum Thema männliche Gewalt gegen Frauen vorbereitete. Sie selbst bezeichnet sich als smart, dick, hübsch, feministisch und lesbisch nach einem ersten Treffen in ihrem Blog. Aber das, was dieser Club vorhabe und wozu er sie um Unterstützung gebeten habe, ist das stärkste und progressivste, was ich je im Sport gesehen habe. Und das in Eishockey, dem männlichsten Sport der Welt. Michael Lasu, 28-jähriger Forward in Kiruna, IFs A-Mannschaft, formulierte es in einem Interview etwas pathetischer. Wir wollen mehr Wärme in unserer Welt, sagte er. Ganz einfach mehr lieben und weniger hassen. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wie wir das alles richtig umsetzen. Es geht ihnen darum, wie die Spieler sagen, dass sich in der ganzen Stadt etwas ändert. Auf den Straßen, in den Schulen, in der ganzen Gesellschaft. Wir wollen überall eine positive Entwicklung anstoßen, eine durchgängige Toleranz, damit alle endlich sie selbst sein können. Und dafür haben sie sich Regenbogentrikots machen lassen. Die angezogen, in denen laufen sie jetzt auf. Rainbow Warriors. In Stockholm, sagen sie, fällt es auch nicht auf, wenn zwei Männer Händchen halten. Aber komm mal nach Kiruna. Wir sind eben die Macho-Stadt, meint Johannes Skogqvist. Wir fahren die größten Trucks, hacken das Erz aus den Gruben und spielen den Macho-Sport. Nun wird es einen echten Kontrast geben. Wir wollen den Mythos vom norrländischen Mann brechen. Wollen wir den Club und die Stadt entwickeln, muss es Platz für mehr, für alle geben. Eine verdammt wichtige Sache, kommentiert Michael Björnberg, Chefredakteur der Hockey-Website HockeyTan. Ein großes High Five auf Kiruna und diese Initiative. Denn, seien wir mal ehrlich, gerade Eishockey wird ja von einem recht homophoben Milieu geprägt. So, und inzwischen läuft der Verkauf der Regenbogentrikots mehrere Wochen vor Beginn der Saison glänzend. Also, man sieht, dass was geht. Und die Länder, in denen sowas nicht geht, fast alle haben die Machtstrukturen, ne, der im strengen Straf- und Befehlssinne männerdominierten Familie, auch wenn es nicht immer Patriarchen sind. Es gibt ja auch Gruppen, die von Jüngeren dominiert werden, von Söhnen, viele afrikanische Gruppen, die agieren, soldatische, antihomosexuell und killend, sind von jungen Leuten geführt, 35 oder 40. Muss nicht Patriarchat sein, aber ne, männerdominierte Familie mit Rechtlosigkeit der Frau und Straf- und Prügelgewalt ist der politische Hintergrund, denke ich, der Haupthintergrund der Staaten, die Homosexualität weiter unter Strafe stellen. Und bei uns muss der Staat, und tut das wohl auch, sich überlegen, wie man anders, wenn man das nicht mehr mit sexuellen Vorschriften machen kann, die Leute an die Kandare kriegen, dass sie sich konform verhalten und ihren Pflichten gefälligst nachgehen, Ich denke, das ist eine andere Diskussion. Das funktioniert über erweiterten Zugang bei uns inzwischen zur wahren Welt. Also nicht mehr das Wahre selbst mit Aha, sondern der Zugang zur wahren Ware dürfte den Ausgleichsbereich, Kontrollbereich bieten. Denn die Notwendigkeit, ein bestimmtes Einkommen zu haben, ein bestimmtes Outfit etc. 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 Sonst kann man sich nicht sehen lassen. Aber die Sexualität scheint bei uns dabei zu sein, aus diesem Zwangskorsett der staatlichen Hyperkontrolle entlassen zu werden.
Sexuelle Vorschriften als Machtinstrument und Machterhalt als mögliche Erklärung für Homophobie. Der Kulturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Teweleit war das, mit einem spannenden, wie ich finde, Gedankengang, den sicher jetzt nicht alle von euch teilen, über den man bestimmt ziemlich heiß diskutieren kann. Ja, genau das Richtige für einen kalten Sonntagabend wie heute. Und wenn euch das mit dem Diskutieren zu anstrengend ist, dann könnt ihr einfach auch schöne Musik hören zum Warmwerden. Hier geht es nämlich um 7:15 weiter mit Festival. Und zwar erstmal mit dem schottischen Liedermacher Paolo Nutini. Und ab 8 hören wir dann sehr schön, ja, ich würde es Indie-Folk nennen, von Angel Olsen. Und dann noch Broken Twin mit einer wunderbaren Stimme und schönem Klavier. So oder so, ich wünsche euch einen schönen Abend. Katrin Ohlendorf war das für euch im Hörsaal. Ich sag tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.